Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gemeinsamen Podcasts zwischen Tirol und Bayern. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnerl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie und sitze in Innsbruck. Heute im grauen Innsbruck mit viel Glatteis auf den Straßen, aber ich glaube, euch geht es auch so. Hallo Astrid in München.
Hallo Carlo, guten Morgen. Ja, das Glatteis, das haben wir mit der bayerischen Herzlichkeit und Wärme weggeschmolzen. Wir haben tatsächlich Plusgrade, aber richtig schönes Wetter haben wir auch nicht. Ja, also nicht, ja. Podcast-Zeit, sehr gut, verpassen wir nichts.
Ja, genau, Podcast-Zeit, das ist, klingt gut. Wunderbar. Ja, heute ist eigentlich wieder mein Bart, so viel ich mich erinnern kann. Und ich habe mir da was überlegt, und zwar eine Zone, die eine große Rolle spielt in der Ästhetik, aber eigentlich in der Pflege oft sehr vernachlässigt wird. Und das ist unser Hals.
Der Hals.
Bist du da mein?
Ja, der Hals. Der Schwanenhals. Ja, genau. Ja, ja. Also tatsächlich ganz lustig, dass wir jetzt heute über den Hals sprechen, weil ich habe vor ein paar Tagen zu einer Kollegin gesagt, mein Hals, der bräuchte mal wieder ein bisschen Liebe und Zuwendung. Und das werden wir jetzt tatsächlich am Sonntag machen, weil man vergisst es. Also man ist immer so fokussiert aufs Gesicht und ach, da ein Fältchen und da irgendwie was, was man verbessern könnte. Und der Hals und das Dekolleté und auch die Hände, da sollten wir auch mal drüber sprechen. Ja. Das kommt immer so ein bisschen ins Hintertreffen. Und wir zwei schauen natürlich jetzt auch durch eine besondere Brille Menschen an, glaube ich. Das ist fast so eine Berufskrankheit. Und mir fällt dann häufig auf, das Gesicht ist perfekt und der Rest passt eigentlich nicht so dazu. Und das krasseste Beispiel so aus der Promi-Welt finde ich immer Madonna, ja. Die ist ja gesichtstechnisch irgendwo zwischen 16 und 22 und die Hände, die sind irgendwo zwischen 60 und 80. Und ja, das ist einfach arg. Also deshalb, es ist ja eine ästhetische Einheit, Gesicht, Hals, Dekolleté. Und deshalb finde ich es toll, dass wir das Thema heute aufgreifen.
Ja, also da kann ich jetzt aus österreichischer Sicht auch noch eine kleine Anekdote dazu beitragen. Und zwar, wir hatten einmal nach einer Krise, die benannt worden ist, nach einer Ferienregion, ich glaube, es weiß jeder, wovon ich rede, eine Interimsregierung, eine sogenannte Expertenregierung. Und da war eine Politikerin dabei, die ist dann aufgetreten und hat sich vorgestellt. Und das Erste, was meine Frau gesagt hat, war: Na, der Hals. Da sage ich, entschuldige, das ist eine hochintelligente Frau mit einer unglaublichen Karriere. Und das Einzige, worauf du reagierst, ist ihr Hals. Ja? Sie hat also ein verhältnismäßig gut gepflegtes Gesicht gehabt, aber der Hals ist halt richtig aufgefallen. Und das war nicht nur innerfamiliär, das war öfter so, dass gerade ich jetzt auf den Hals dieser Politikerin angesprochen wurde. Und man sieht schon, es ist im Fokus, ja. Nicht im Fokus des Halsbesitzers sozusagen, aber im Fokus des Gegenübers. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da einfach einmal so eine gewisse Basisinformation auch aufgreift. Und zwar: Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Warum ist der Hals eigentlich so eine problematische Zone, muss unter Anführungszeichen? Wenn wir uns unser Gesicht anschauen, die Haut im Gesicht hat sehr viele Anhangsdrüsen und Anhangsstrukturen, Haare, gerade bei mir als Bartträger, sehr viel Talgdrüsen, die sind ja oft schon zu dick, ja, oder zu aktiv für viele Menschen und werden dann entsprechend gebremst, wenn sie zu aktiv sind und dann auch noch verstopfen, dann gibt es die Akne. Und die Haut generell ist im Gesicht deutlich dicker und robuster als die Haut am Hals. Aber der Hals ist genauso den Umwelteinflüssen ausgesetzt wie das Gesicht. Das heißt, Wir lassen die Sonne drauf scheinen, wir lassen den Wind hin, es regnet drauf. Und was auch gar nicht zu unterschätzen ist, wir tragen Halstücher, wir tragen Schals, es ist permanente Reibung. Die Stoffe nehmen jede Feuchtigkeit auf und hinterlassen mehr oder weniger ein trockenes Milieu. Und all das ist eigentlich Gift. Und dann haben wir eine Haut, die hat so gut wie keine Talgdrüsen, oder gar, natürlich hat sie Talgdrüsen, aber wesentlich weniger, und ist viel, viel dünner und viel empfindlicher als die Gesichtshaut. Also eigentlich eine echte Krisenzone, muss man sagen.
Hilfe, Hilfe.
Ja, na, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber es ist ja tatsächlich so. Dann gibt es noch eine ganz eigenartige anatomische Gegebenheit. Eben wie gesagt, es gibt relativ wenig Unterhautfettgewebe, bis auf einige Ausnahmen. Und dann klebt richtig gehend auf der Haut innen drinnen ein ganz flacher Muskel, das sogenannte Platysma. Das zieht vom Schlüsselbein bis fast Höhe Mundwinkel rauf über die Unterkieferrandlinie, geht dann über in eine Bindegewebsplatte mehr oder weniger, das sogenannte SMAS im Gesichtsbereich, und hat eigentlich nur die Aufgabe, den Hals unter Spannung zu halten, also praktisch dem Hals die Kontur zu geben. Und das sieht man ja auch sehr oft. Der verliert im Lauf des Lebens dann an Spannung, und dann bilden sich diese typischen Zügel in der Mitte aus, ja, diese Halsbänder sozusagen, die vom Kinn bis zum Schlüsselbein runterlaufen und viele auch stören, berechtigtermaßen. Und das ist dieser Muskelzug, weil der Muskel grundsätzlich also einfach überfordert ist sozusagen mit seiner Aufgabe. Und du bekommst wieder Besuch von deiner Katze.
Ja, die hatte gerade einen kleinen Niesanfall. Ich bin gespannt, ob wir das hören.
Sehr nett. Ich bin gespannt, wie meine Hunde reagieren. Ich habe Schwarz und Weiß da hinter mir liegen. Hoffentlich läutet niemand, sonst gibt es gleich Krawall bei mir. Ja, zurück zum Thema. Und eben wie gesagt, die Pflege ist genauso wichtig wie im Gesicht, aber meistens hört man beim Sonnencreme auftragen oder Feuchtigkeitscreme auftragen so an der Kinnlinie auf, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Wo man etwas gründlicher ist als Frau, ist, wenn es ums Make-up auftragen geht, weil da fällt plötzlich auf, oh, der Hals ist ja viel heller als das Gesicht, das schaut jetzt komisch aus. Also, da kriegt der Hals dann Aufmerksamkeit.
Einerseits ja, andererseits ist dann immer die Sorge, dass das Make-up dann, was ich im Blusenkragen ist oder auf dem Halstuch oder so.
Genau.
Und dann haltet man sich wieder zurück. Und auch die Feuchtigkeitscremen, will man einen fettigen Kragen haben oder riskiert man doch lieber, dass der Hals da ein bisschen zu wenig Feuchtigkeit kriegt. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, oder?
Ja, also beim Make-up kommt es halt drauf an, was man verwendet, wie gut das sozusagen abgeht. Bei der Creme auch, aber prinzipiell ja. Also ich meine, es ist ja die gleiche Überlegung bei der Bodylotion nach dem Duschen. Ja, will ich das jetzt an den Klamotten haben oder habe ich die Zeit, das jetzt noch komplett einziehen zu lassen, oder spare ich mir das jetzt heute? Das sind ja ähnliche Überlegungen, ja.
Ja, genau, ja. Oder der Rest des Körpers ist ja von der Stabilität der Haut ja schon wieder besser. Mhm. Ja, es gibt noch eine ganz kritische Zone, die wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch mitnehmen und sonst vielleicht wirklich der auch noch einmal einen Podcast widmen, das ist das Dekolleté. Mhm. Ja, das noch kritischer meiner Ansicht nach ist wie der Hals, besonders aus chirurgischer Sicht, weil dort heilt alles wahnsinnig schlecht. Und selbst selbst Patienten mit ganz normaler Wundheilung haben oft am Dekolleté eine ungünstige Narbenbildung. Wenn man dort zum Beispiel einen Hauttumor oder was entfernen muss, dann gibt es dort, das ist immer sozusagen unsere Alarmzone, ja, wo man sagen, lieber die Finger weg, als dort eine Narbe dann zu haben, weil die sehr oft dann nicht sehr schön wird. Also das ist eigentlich recht exponierte Zone, aber auch sehr problematische Zone. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit der Prophylaxe an, oder?
Prophylaxe, weißt du? Klingt gut.
Ja, da lasse ich jetzt dich ein bisschen erzählen.
Okay, so eiskalt erwischt. ja, ich meine Prophylaxe, klar, Hals ist eine Sonnenbank, also für mich ganz wichtig. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich mache gern Sport draußen, ja, Reiten, Windsurfen, Joggen. Das heißt, das A und O ist einfach ein ausreichender Sonnenschutz, damit die Haut da eben nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Also was heißt ausreichend? Ausreichend heißt für mich mindestens 50 plus, UVA und UVB, wasserfest am besten, damit es nicht gleich wieder herunter ist. Und es gibt in der Zwischenzeit auch Firmen, die bieten schon Lichtschutzfaktoren 100 an. Also das muss man sich wirklich überlegen, dass man gerade die empfindliche Haut am Hals eben ja vernünftig schützt vor Sonne. Und zwar nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern der Trick ist eigentlich, dass man auf der Wetter-App sich guckt, was sozusagen der UV-Indikator sagt. Weil selbst wenn wir eine bewölkte Situation haben, jetzt wie zum Beispiel heute, gut, es ist Januar, da ist jetzt natürlich der UV-Index eher niedriger, aber zum Beispiel beim Skifahren muss man da ja dran denken, wo man noch die Reflexionsfläche hat durch den weißen Schnee. Ja, also der UV-Indikator, das ist eigentlich das, wonach man sich richten muss. Und wenn man den so ein bisschen im Auge behält und sich dann entsprechend versorgt, dann ist man da eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist die Tagespflege, das hast du schon angesprochen, also Feuchtigkeit. Was für mich auch zur Prävention gehört, sind einfach minimalinvasive Maßnahmen. Also ich denke da jetzt an Mesotherapie-Sitzungen, die man immer mal wieder einfließen lassen kann, eben mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Aminosäuren, die dafür sorgen, dass halt Elastin und Kollagen, was wir ja so im Laufe der Zeit leider verlieren, dass wir das aufbauen und damit halt auch was zur Straffheit, also zur Kompaktheit der Haut tun. Mhm. Was, genau.
Wollte gerade dazu noch sagen, das ist ja ein Thema, das ich in den letzten Wochen ganz intensiv behandelt habe. Da habe ich einen Artikel geschrieben, der sich hauptsächlich mit dem Thema extrazelluläre Matrix auseinandersetzt. Mhm. Um das ein bisschen zu erläutern, das ist praktisch der Raum zwischen den Zellen. Ja, also die Haut besteht ja aus Zellen und den Zwischenräumen. Und in diesen Zwischenräumen liegen Kapillaren, also kleinste Blutgefäße und eben das Gerüst, das alles zusammenhält, nämlich das Kollagen und das Elastin. Der Spruch, den habe ich ja sicher schon einmal in einem Podcast erwähnt, ohne Kollagen wären wir alle eine Suppe. Also das, was praktisch der Haut ihre Stabilität gibt, ist das Kollagen. Was der Haut ihre Elastizität gibt, logischerweise, ist das Elastin. Und beides verlieren wir im Laufe unseres Lebens kontinuierlich. Es gibt also, das ist ja ein ganz, ganz dynamisches Gebiet, das lebt von Auf- und Abbau. Es gibt sogar eigene Bestandteile, die nur dafür da sind, das wieder kaputt zu machen, was die kollagenproduzierenden Zellen aufgebaut haben, aus gutem Grund, weil wir uns ja im Leben verändern, gerade in der Entwicklung vom Baby zum Erwachsenen, muss ja die extrazelluläre Matrix mit den Zellen zusammen praktisch diesen ganzen Umbauprozess mitmachen. Und da kann jetzt nicht einfach die Kollagenstruktur so bleiben, wie sie ist, sondern sie muss umgebaut werden. Und Umbau beginnt, das weiß jeder, der schon mal eine Wohnung in Angriff genommen hat oder ein Haus, beginnt einmal mit einem Abbau. Ja? Und genau das passiert eben in der extrazellulären Matrix auch. Das bestehende Gerüst wird abgebaut und ein neues aufgebaut. Das geht eine Zeit recht gut, aber irgendwann einmal überwiegen dann äußere Einflüsse. Und auch die kollagenproduzierenden Zellen werden unter Anführungszeichen müde und dadurch geht das Gleichgewicht verloren und geht zugunsten vom Abbau. Und deswegen verlieren wir so circa ab dem 30. Lebensjahr pro Jahr ungefähr 1% unseres Kollagenanteils, was sich dann natürlich nach ein paar Jahrzehnten auch optisch abzeichnet oder zeigt oder eigentlich, ja, nach ein paar Jahren, kann man schon sagen. Und da kann man dann sicher auch ganz gut eingreifen und kann eben dieses Ungleichgewicht zugunsten des Abbaus dann ein bisschen abfangen, wie du gesagt hast, eben mit Mesotherapie, mit Zufuhr von Hyaluronsäure, von Aminosäuren, von Vitaminen. Also da haben wir Gott sei Dank eine ganze Palette an Substanzen, aus denen diese extrazelluläre Matrix praktisch ihre Kraft schöpft, die man ihr zugutekommen lassen kann und damit eigentlich diesen Abbauprozess zumindest einmal deutlich einbremst. Das Altern können wir immer noch nicht aufhalten, sonst würden wir auf einer Karibikinsel leben. Oder, also ich nicht, weil ich liebe Tirol, ich bleibe, wo ich bin. Aber
ja, ich bleibe auch, wo ich bin.
Wir bräuchten uns keine Sorgen machen.
Aber wir wären die Könige der Welt, Carlo.
Ja, wir wären die Könige der Welt, das stimmt. Naja, ist halt nicht so. Wir verlieren auch den Kampf gegen das Alter, aber wir haben starke Waffen und ziehen das wirklich lang in die Länge, solange halt unsere Patienten dabei begleiten oder das mitmachen. Also das ist schon einmal ein ganz wichtiger Punkt neben der normalen Pflege, neben der Prophylaxe, wie du jetzt schon ausgeführt hast, mit Sonnenschutz, mit Feuchtigkeitspflege, mit entsprechender Reaktion sozusagen auf die Umwelt, dass man also bei starker Sonneneinstrahlung entsprechend schützt, bei starker Kälte oder Trockenheit entsprechend Feuchtigkeit zuführt. Das sind ganz wichtige Punkte. Und dann eben von den konservativen Maßnahmen eben die Unterstützung, dieses Gleichgewicht, also der Versuch, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Man nennt es als Fachbegriff Homöostase, dieses Gleichgewicht zwischen Abbau und Aufbau, dass man das wieder möglichst herstellt, indem man entsprechende Substanzen zuführt. Das kann man eben unter Anführungszeichen minimalinvasiv machen, das heißt mit oberflächlichen Injektionen. Es gibt auch Geräte, die das einarbeiten, wobei ich also schon eher der Fan von den Injektionen bin, weil dieser minimale Reiz oder diese Minimalverletzung auch ein Aktivator ist für die kollagenproduzierenden Zellen und sehr wohl einen Einfluss hat auf die Regeneration.
Da fällt mir, weil du jetzt gerade sagst, konservative Maßnahmen und Aktivatoren, da kann man natürlich auch an Microneedling denken. Ja, das ist ja der Klassiker. Lässt sich dann kombinieren mit Substanzen, die man einarbeitet, zum Beispiel eben mit Eigenblut. Gibt es ja Möglichkeiten. Und dann natürlich auch die kurzen Fäden, die ich am Hals auch sehr, sehr schön finde, weil man einmal die Stabilität natürlich schaffen kann und zum anderen halt direkt in diese Venusringe. Wir versuchen ja immer schöne Namen zu finden. Ja, schöne Namen für doofe Sachen. genau, und da kann man ja die Venusringe so ein bisschen auffüllen. Und also manche haben das ja auch genetisch bedingt oder erblich. Die Mama hat diese Ringe ganz tief und da kann man auch versuchen, das ein bisschen zu lösen und dann eben zu füllen, dass es halt, dass der Hals nicht so unterteilt ausschaut, ja. Also, genau.
Du hast jetzt da über kurze Fäden geredet. Du meinst also diese sogenannten PDO- oder Polydioxanon-Fäden.
Genau.
Also das wichtig ist in meinen Augen und besonders im Halsbereich, nur Material zu nehmen, das sich auflöst,
ja,
das der Körper also abbauen kann, weil wie wir ja anfangs schon gesagt haben, die Halshaut ist extrem dünn und da ist gleich einmal, da kommt alles durch, was sich nicht wirklich von selber auflöst. Also da ist größte Vorsicht geboten, aber da bin ich ganz bei dir, da sind diese BDO-Fäden sicher eine Option, mit der man eigentlich sehr, sehr gut arbeiten kann. Ich arbeite zum Teil auch mit etwas länger haltbaren Fäden als Aufhänger sozusagen. Da sind wir jetzt dann schon einen Stock tiefer. Das heißt, die legt man dann so praktisch ins Unterhautfettgewebe oder knapp oberhalb von dem Platysma. Das klingt alles so easy, aber das sind nicht einmal Millimeterabstände, die man da zur Verfügung hat. Und da kann man diese Fäden einfädeln und die haben entweder so kleine Hütchen, die sich im Gewebe verankern oder kleine Häkchen, die, mit denen kann man dann den Hals ein bisschen straffen. Das Problem in meinen Augen, und da sind wir jetzt eigentlich schon fast zu weit, nämlich im Chirurgischen, das ist eigentlich eine der wenigen Zonen, wo es tatsächlich Hautüberschuss gibt. Ja, mhm. Also wenn ich mal das Gesicht so betrachte, von oben nach unten, je weiter wir hinaufgehen, desto weniger gibt es eigentlich einen Überschuss, sondern desto mehr sind es Verlagerungen und quasi also Absinken des, von Strukturen und Volumensverlust, die im Vordergrund stehen. Eine Ausnahme ist vielleicht das Oberlid, wobei da auch die Verlagerung, das habe ich bei unserem, haben wir einen Lied-Podcast schon gemacht?
Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich eher eine Stirngeschichte ist, genau.
Genau.
Häufig.
Ja, dass das also mit der Augenbrauenposition zusammenhängt, also auch da weniger der Hautüberschuss, sondern die praktisch die Verlagerung der Augenbrauenposition am Unterlid. Ganz selten wirklich ein Hautüberschuss das Thema, sondern meistens einfach eine Lockerung des Aufhängeapparates des Unterlides. Und auch im Wangenbereich ist es mehr der Volumensverlust und das Absinken, das einfach verantwortlich ist für Veränderungen. Und erst so ab der Unterkieferrandlinie kommt dann tatsächlich ein Hautüberschuss dazu. Und das begrenzt natürlich jetzt so sogenannte Aufhänge- oder Suspensionsfäden, also diese Häkchen- oder Hütchenfäden, die ja das Gewebe dann wieder zurückbringen, in ihrer Funktion im Halsbereich, weil einfach, wenn ein Hautüberschuss da ist, dann muss der Hautüberschuss weg.
Mhm.
Punkt. Ja, da kann man machen, was man will. Irgendwo hat gerade im Halsbereich jede, unter Anführungszeichen, mehr oder weniger konservative Methode ihre Grenzen, weil was zu viel ist, kann man dann einfach nur mal entfernen oder man verschiebt es irgendwo hin, wo es weniger stört, aber wer will eine Falte hinterm Ohr oder unterm Ohr? Ja? Also es irgendwo wirft sich es dann auf und faltet sich und dann hat man eigentlich nicht wirklich was gewonnen. Also da ist in meinen Augen dann die chirurgische Intervention immer noch mit Abstand die effektivste und erfolgreichste. Es gibt aber ein paar Sachen noch dazwischen. Die Fäden hast du schon angesprochen. Was ich auch erwähnen möchte, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, auch Botulinumtoxin kann man sehr gut einsetzen im Halsbereich. Und zwar gerade dann, wenn zum Beispiel der Muskel, den ich schon erwähnt habe, dieser flächige Muskel, das sogenannte Platysma, versucht, die Lockerung, die der Muskel im Laufe des Lebens erfahrt, zu kompensieren und sich zusammenzieht. Und dann gibt es eben die anfangs schon erwähnten Stränge im Halsbereich, also so vom Kinn runter zum Schlüsselbein, diese Zügel. Und wenn man die mit Botulinumtoxin spritzt, dann kann man wirklich eine Verbesserung erzielen. Der Muskel entspannt sich. Das legt sich ein bisschen um die Kurve und ist dann praktisch, die Zügel werden besser. Also an das kann man schon denken. Es geht zum Teil auch, wie hast du gesagt, heißen die Ringe Venus?
Venusringe.
Venusringe, ha, toll.
Champagnerbäckchen, Venusringe.
Großartig. Jeder Astrophysiker kriegt graue Haare, weil die Venus hat keine Ringe. Das ist eher der Saturn.
Da bin ich ganz entspannt.
Okay. Ja, auch da kann es zum Teil helfen. Also man kann das Botulinumtoxin auch in ganz, ganz verdünnter Weise, ganz oberflächlich initiieren und damit eine Verbesserung erzielen. Also das sollte man da auch ein bisschen im Auge behalten. Aber schlussendlich ist dann einfach das Thema Hautüberschuss, dann muss man, also wenn zu viel Haut da ist, dann muss man die Haut entfernen. Wie geht's deinen Katzen? Du bist halt richtig abgelenkt,
ja,
von deiner Katzenpartie.
Ja, die sind hier ständig am Rumwuseln und wollen irgendwas, was sie jetzt nicht kriegen. Und deshalb, ich versuche sie immer wegzuhalten, damit sie nicht auf den Computer springen. Aber ich bin ganz bei der Sache, weil was mir noch einfällt, was auch unter Umständen eben eine tolle Anwendung ist für die Polymilchsäure, dass man hier wirklich den Halsbereich auch behandelt. Ist jetzt keine so häufige Indikation, aber habe ich schon sehr schöne Ergebnisse gesehen. Und du bist ja auch ein Fan von der Polymilchsäure. Und das kann man durchaus eben auch im Halsbereich einsetzen, um da eben eine gewisse Glättung halt zu erreichen und wieder eine Kompaktheit der Haut, weil das ja auch eine Substanz ist, die ja auch in den Fäden enthalten ist, die du schon erwähnt hast, in den Suspensionsfäden, in den Zugfäden. Und ja, die einfach dafür sorgt, dass wieder Kollagene aufgebaut werden und das Ganze wieder ein bisschen eine Straffung bekommt. Aber es hat natürlich, all diese Maßnahmen haben dort ihr natürliches Ende, wo der Hautüberschuss einfach zu groß wird. Ja.
Korrekt. Und was ich auch noch dazu sagen muss, aus eigener Erfahrung, Polyylmilchsäure im Bereich des Halses geht super. Allerdings ist es nicht ganz unkritisch, weil wieder mal der anatomische Aufbau mit der sehr dünnen Unterhautfettschichte dazu beiträgt, dass sich unter kleinste Unregelmäßigkeiten durch eine übermäßige Kollagenbildung an einer Stelle relativ schnell dann optisch darstellen. Das heißt, was im Gesicht jetzt vielleicht nicht so auffällt, wenn es irgendwo ein bisschen eine Ansammlung von Polyylmilchsäurepulver gibt, nach der Injektion, dann ist es am Hals gleich einmal sichtbar. Also da muss man wirklich mit viel Erfahrung dran gehen, sehr gut massieren und auch die Polyylmilchsäure entsprechend verdünnen. Aber dann geht es gut, da gebe ich da ganz recht. Das ist sicher eine Option, die man erwähnen muss. Also jetzt haben wir zusammengefasst, praktisch von den minimalinvasiven Möglichkeiten, die verschiedenen Fäden, BDO, Polyylmilchsäure, Polycarbolacton, dann die Mesotherapie, die Unterstützung und Injektion von Hyaluronsäure und Aminosäuren, von Botulinumtoxin als Entspanner für den Muskel drunter. Was ich auch vielleicht noch erwähnen muss, es geht auch die Laserbehandlung, wobei ich arbeite ja seit fast 26, ja, mehr als 26 Jahren mit Laser. Ups, das sind schon 28. Auf jeden Fall arbeite ich schon sehr lange mit dem CO2-Laser. Und gerade zu Beginn war der Hals immer tabu. Also es hat geheißen, da sind viel zu wenig Talgdrüsen, viel zu wenig Hautanhangsdrüsen, aus denen sich die Haut wieder regenerieren kann. Deshalb ist das für den Laser ein No-Go. Das ist inzwischen nicht mehr so. Es ist sogar eine ganz gute Region für Laserbehandlungen, also für die Verbesserung der In-sich-Fältelung der Struktur der Haut, nur halt eben mit speziellen Lasertechniken, seien es die fraktionierten Laser, also die praktisch nicht eine durchgehende Verletzung der Haut machen, sondern nur so mikrofeine Löcherstanzen, also im Prinzip so wie ein Microneedling, oder eben ganz oberflächliche Laser, die nicht so tief gehen, wobei ich also der Überzeugung bin, je intensiver ein Laser ist, desto effektiver ist er. Also nirgendwo gilt es so wie beim Laser, aber eben wie gesagt, da muss man bei der Halshaut wirklich vorsichtig sein. Trotzdem, der Laser ist sicher auch eine Option bei Pigmentstörungen, bei verstärkter Gefäßzeichnung zum Beispiel nehme ich ihn total gern. Das ist also diese typischen Parfümflecken, die man ja auch, kennst du den Begriff Parfümflecken?
Nein, der ist für mich neu.
Da bringe ich da auch noch mal was bei. Da bin ich ja ganz, ja, ganz stolz.
Das tust du immer. Ja,
Parfümflecken hat man das genannt. Früher war das Problem, wenn man hat so am Hals Parfum aufgesprüht und wenn das dann der Sonne ausgesetzt worden ist, hat das zu Pigmentstörungen geführt und zu einer Erweiterung der Blutgefäße. Und diese Parfumflecken, die jetzt vielleicht nicht mehr durchs Parfum verursacht sind, sondern einfach durch eine gewisse erbliche Komponente, also man neigt einfach dazu, die bestehen zu einem relativ großen Teil aus Kapillaren, die erweitert sind und zu einem gewissen Teil eben auch aus einem Überschuss an Pigment, also an Hautfarbstoff. Und die kann man mit einem Laser, einem sogenannten nicht-ablativen Laser, der also die Hautoberfläche nicht verletzt, recht gut behandeln. Ist zwar ein bisschen eine Plagerei, weil der Hals ist dann eine Zeit dunkelblau, also das wäre man gewürgt worden sozusagen, aber dann gehen die Parfümflecken wirklich zurück. Also wie gesagt, Laser ist sicher ein Thema, das man da im Kopf behalten kann und wo man auch noch einige Optionen hat. Ja, und schlussendlich bleiben dann noch die OPs. Da gibt es also einige Möglichkeiten. Ein Thema, das ich einfach erwähnen möchte, chirurgisch gesehen, geht für mich der Hals bis zum Mundwinkel.
Mhm.
Das klingt zwar jetzt irgendwie komisch, aber es ist vom anatomischen Aufbau, was ich zu Beginn schon erwähnt habe, dieses Platysma, dieser Halsstraffmuskel sozusagen, der geht erst in Höhe vom Mundwinkel in eine Bindegewebsschicht über, die dann so eine Verbindung zwischen der Hautoberfläche und der Muskulatur darstellt. Unterhalb, also auch in der sogenannten Jawline oder in der Unterkieferrandlinie, ist es eigentlich Muskulatur. Und deswegen, wenn ich einen Hals operativ straffe, schaue ich auch immer auf diese Unterkieferrandpartie. Die gehört einfach in meinen Augen jetzt vom Chirurgischen her zum Hals dazu. Man kann da kleinere Eingriffe machen, indem man zum Beispiel unter dem Kinn einen kleinen Hautschnitt macht und das Platysma, also diese Muskelränder, die Stränge bilden, aufsucht. Dann schaut man sich das Fettgewebe an, weil gerade dieses, lernst wieder einen österreichischen Begriff, Goderl, das kennst du, oder?
Was ist das, also, das Doppelkinn?
Ja, genau, das Doppelkinn, das ist praktisch besteht er zum Großteil aus Fettgewebe und eben aus einer Lockerung dieses Platysmas. Und dieses Fettgewebe ist aber in zwei Ebenen verteilt. Eine Ebene ist unter der Haut, also zwischen Haut und Muskel, und die zweite Ebene ist unter dem Muskel. Und da kommt man jetzt zum Beispiel mit der Absaugung auch nicht hin. Also das ist oft so, dass Patienten kommen und sagen, ja, ich habe da so ein Doppelkinn, ich habe mir es schon absaugen lassen, aber ich bin eigentlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das hängt damit zusammen, dass es eben unter dem Muskel, unter dem Platysma noch einmal ein Depot gibt. Das kriegst du nicht mit dem Absaugen, weil da würdest du das Risiko eingehen, dass du wichtige Halsstrukturen verletzt, wie Schilddrüse, wie Mundbodenmuskulatur. Das kann man nicht blind machen. Das heißt, man macht dann praktisch unterm Kinn einen kleinen Schnitt, sucht dieses Fettdepot auf und präpariert es gezielt heraus. Das ist unheimlich effizient, das macht richtig Spaß, das zu machen, weil man braucht dann nicht einmal einen Hautüberschuss wegnehmen, weil sich ja die Haut dann praktisch ums Eck legen muss, wenn der Halsmuskel wieder gestraft ist. Und dadurch erreicht man eigentlich schon, löst man praktisch zumindest den vertikalen Hautüberschuss auf. Was auch wichtig ist und was ich einfach auch an der Stelle erwähnen möchte, ist die Kinnposition. Ja, es ist sehr oft so, dass das Doppelkinn auch entsteht, weil das Kinn zu kurz ist, ja, also die Kinnspitze zu kurz. Und da wirkt oft einmal eine Injektion mit Hyaluronsäure Wunder. Ja, das heißt, man injiziert in die Kinnspitze ein solides, also Hyaluronsäure mit einem starken Hebeeffekt, bringt das Kinn ein bisschen nach vor, verlängert damit den Abstand vom Kinn zum Zungenbein oder zum Kehlkopf und hat damit gleichzeitig automatisch mit minimalsten Aufwand der Straffung. Ja, und was dann noch, man kann das Ganze natürlich dann auch mit einem Kinnimplantat, das ist so eine kleine Silikonkappe, die man aufs Kinn, also auf den Knochen setzt, ergänzen, das kann man sogar von der Mundseite her machen, dann hat man überhaupt keine Narbe oder eben auch wieder von diesem Zugang unter dem Kinn. Und das Letzte ist dann praktisch die Straffung, die operative Straffung mit dem Schnitt um das Ohr herum, so wie man es unter Anführungszeichen vom Facelift kennt. Der Facelift existiert ja in meinen Augen nicht. Der Hauptgrund für diesen Schnitt um das Ohr ist eben die Entfernung des Hautüberschusses im Halsbereich. Und da brauche ich eben diesen Zugang oder diesen Schnitt, um einfach den Hautüberschuss dann wegnehmen zu können. Das ist eine recht komplexe OP, die ich schon einmal in einem Podcast ziemlich ausführlich erwähnt habe, aber ich werde das, glaube ich, bald einmal noch einmal machen. Es hat sich da auch von den Techniken einiges geändert. Es gibt auch endoskopische Techniken, die praktisch nur mit einem Schnitt hinterm Ohr dann abgehen, also wo vorne keine Narbe ist. Aber das, finde ich, sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen unseres Übersichtspodcasts über den Hals. Ja, wir sind zeitlich jetzt auch schon in dem Bereich, wir wollen ja nicht langweilig werden oder unsere Podcasts dann in die ausführlich, also in die Länge ziehen, sondern wir splitten ganz gern die Themen in Schwerpunkte, um eben dann wirklich die Spannung aufrechtzuerhalten, oder? Machen wir das
auf
so.
Alle Fälle. Auf alle Fälle.
Ja, da rede ich mir richtig in Rage. Ich merke schon, du bist halt ganz still. Du hast ja halt eigentlich mehr mit deinen Katzen als mit mir beschäftigt.
Nein, die sind jetzt, oh Wunder, plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht wohin, aber sie lassen mich jetzt in Ruhe. Sie haben eingesehen, dass Frauchen jetzt keine Zeit hat. Ja.
Genau.
Genau.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du beisteuern möchtest?
Ich finde, was man sich immer überlegen muss, also Prävention ist einfach besser als zuwarten, bis sozusagen das Kind im Brunnen gefallen ist. Das wäre zumindest so mein Ratschlag, ja, dass man wirklich früh genug anfängt, um eben Schlimmeres zu verhindern, um vielleicht auch die OP eben rauszuziehen. Ich meine, da ist sicher, spielt ja viel die Genetik und auch der Lebensstil eine Rolle, ja, Rauchen, Stress etc. pp., lange Tage, kurze Nächte und so weiter und so fort. Das spielt ja sicher auch einen entscheidenden Effekt, wie die Alterung voranschreitet, ja.
Einen Effekt möchte ich unbedingt noch erwähnen.
Okay.
Der Handyhals.
Der Handyhals.
Ja. Der Handyhals. Na, vom Runterschauen. Ah, wer hat sein Handy noch am Ohr?
Ja.
Sondern man schaut immer runter. Mhm. Ja? Und das ist für den Hals totales Gift. Und es gibt eigene schon Begriffe dafür, auch für Nacken natürlich, wo praktisch durch das permanente Runterschauen aufs Smartphone spezielle Verspannungen entstehen, aber sehr wohl auch ein negativer Einfluss auf die Faltenbildung, auf die Venusringe. Ich bin ja gelehrig, und auf den Hautüberschuss und die Hautstruktur im vorderen Halsbereich. Also das muss man erwähnen, das ist definitiv mit ein Faktor, wo man auch einmal ein bisschen Prophylaxe betreiben kann.
Mhm.
Also aufrecht schauen, übers Handy drüber schauen, vielleicht einmal schauen, wo man ist.
Stolz und aufgerichtet, genau.
Stolz, genau.
Ja.
Nein, nehme ich da ja nicht raus, ich bin ja da genauso.
Ja, es ist einfach eine Volkskrankheit. Ja. Ja, also stolz und aufgerichtet, würde ich sagen, haben wir jetzt das Thema Hals ziemlich umfänglich abgehandelt. Von ganz einfachen Dingen bis zur Lösung mit dem Skalpell. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann freuen wir uns natürlich. Und das könnt ihr am besten über unsere E-Mail-Adresse podcast@excellentbeauty.com. Da sind wir am besten zu erreichen und wir nehmen das dann auch gerne mit in die nächste Sendung. Und wenn das Fragen sind, die jetzt so allgemeines Interesse erwecken könnten, dann besprechen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten können wir schon eine Vorschau geben, auf haben wir schon ein nächstes Thema. Oder greife ich davor? Muss mal überlegen.
Ja, du nur.
Ja.
Du nur teasen.
Teasen, genau. Ja, da habe ich mir jetzt selber einen Fuß gestellt. Aber auf alle Fälle wollen wir ja das Dekolleté und die Hände mal in Angriff nehmen. Du hast schon gesagt, du möchtest gern die operative Versorgung des Halses nochmal ansprechen. Also das werden wir dann auch ja in einer der nächsten Folgen, denke ich, mit angreifen.
Wo ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, weil ich jetzt aktuell noch niemanden habe, aber was ich gern wieder mal machen würde, ist einen Patienten einladen. Einfach, ich glaube, das ist für die Zuhörer ganz wichtig, dass sie sozusagen authentische Stimme nicht nur von uns hören als Anwender, sondern auch von der Seite der Betroffenen, die sich behandeln haben lassen. Und ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall forcieren, dass wir immer wieder Patienten oder Kunden einladen und mit ihnen über die Behandlung, wie sie sie erlebt haben und wie sie die Erfolge sehen, ganz ehrlich und offen sprechen. Also da möchte ich auch sagen, wir werden keine Werbeveranstaltung daraus machen, sondern wir wollen wirklich authentische Stimmen hören.
Ja, finde ich super.
Gut, also haben wir wieder Themen vorgebaut und wir bleiben on air. Wir sind in 14 Tagen wieder für euch da. Wünschen euch inzwischen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bei Wahre Schönheit.
Tschüss!
Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.